Wir sprechen über den Glauben, und wenn ich sage, wir sprechen über den Glauben, dann will ich auch hier wieder nicht, dass es nur ein Thema ist, dass ihr nach Hause geht und einen Haken dran macht und sagt, so, jetzt haben wir auch mal wieder was über Glauben gehört oder habe ich schon 10-mal gehört, gähn, sondern dass wir die Dinge, die wir hören, ergreifen und umsetzen, weil ich glaube, dass der Herr immer wieder Neues für uns vorbereitet hat und immer wieder uns mehr geben möchte, immer wieder hinzufügen möchte. Und ich werde heute ein bisschen weitermachen mit dem Thema Glauben und uns hoffentlich ermutigen, dass wir stärker da hineingehen und noch einmal das Bild in den Aufzug einsteigen und uns damit bewegen. Wenn du in der Bibel liest über Glauben und so diese einzelnen Stellen dir mal anschaust, wo das Wort Glaube erwähnt wird, dann stellst du was ganz Interessantes fest, nämlich, dass dieses Wort Glauben nicht immer gleich gebraucht wird und dass dieses Wort Glauben und auch das, was dabei in diesen Bibelstellen beschrieben ist, durchaus unterschiedlich ist, sodass man also zu dem Schluss kommen kann, dass die Bibel tatsächlich verschiedene Arten von Glauben kennt und auch beschreibt. Und das finde ich wiederum sehr spannend. Also die Bibel unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Glauben, wie und wann er eingesetzt wird und wie und auch überhaupt ob er wachsen kann. Glaube ist nämlich nicht gleich Glaube. Und das ist sehr spannend, und wenn du die Bibel liest, dann ist es sehr wichtig und wertvoll, immer wieder zu schauen, wovon ist hier eigentlich Rede? Was ist eigentlich in diesem Zusammenhang gemeint? Wovon reden die Schreiber des Neuen Testaments oder auch des Alten Testaments, wenn sie das Wort Glauben benutzen, wenn sie darüber reden, wenn sie Dinge beschreiben, wenn sie das Leben von Menschen beschreiben, die im Glauben vorangegangen sind? Wovon genau redet die Bibel in diesem Zusammenhang? Und darüber wollen wir uns heute ein kleines bisschen austauschen und da reinschauen. Und das ist total spannend. Das hat mich wieder ganz neu begeistert, als ich diese Predigt vorbereitet habe, weil ich gedacht habe, so, oh ja, danke Gott, Gott ist nicht eindimensional oder einspurig, sondern Gott hat so eine Bandbreite, so ein Spektrum für uns vorbereitet, dass wir jederzeit aus dem Vollen schöpfen können. Und dazu möchte ich euch ermutigen, aus dem Vollen zu schöpfen, aus dem Vollen Gottes zu schöpfen, weil er das für dich und für mich vorbereitet hat. Glaube, was ist Glaube eigentlich? Kann Glaube wachsen? Wie gehen wir mit Glauben um? Was sagt der Herr zu unserem Glauben oder zu anderen Bereichen des Glaubens? Eine Sache, die ich gefunden habe, hat mich besonders gefreut. Und das ist Glaube als Frucht des Geistes. Das gefällt mir so. Das ist so die Art Gottes wieder. Ihr kennt alle oder die meisten von euch diese berühmte, will ich sie mal nennen, Bibelstelle aus Galater 5, Vers 22. Da beschreibt Paulus die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes, das gefällt mir so, die Frucht. Er sagt, das ist Liebe, das ist Freude, das ist Friede, Langmut oder Geduld als moderneres Wort, Freundlichkeit, Güte. Und dann kommt dieses Wort, was in manchen Bibeln mit Treue oder mit Glauben übersetzt wird. Man kann es als Glauben, Treue, Vertrauen übersetzen. Und ich nehme einfach mal hier das Wort Glaube. Glaube, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das gefällt mir so, dass wir sehen an dieser Formulierung und an dem, wie Paulus das beschreibt, dass Glauben tatsächlich auch im Laufe eines Christenlebens als Frucht heranwachsen kann. Dass sie uns von Gott geschenkt wird. Sie ist das Ergebnis eines von Gott hingegebenen Lebens und als Ergebnis dessen, dass wir es dem Heiligen Geist erlaubt haben, uns durch Veränderungsprozesse hindurchzuführen. Frucht entwickelt sich, Frucht wächst. Und jetzt ist die Frage, ja, wenn das eine Frucht des Geistes ist, und wenn das etwas ist, was organisch wächst, können wir dafür sorgen, dass dieser Glaube, der ja Teil dieser Frucht ist, dass er wächst? Das ist eine spannende Frage. Kann man eine Frucht zum Wachsen bringen oder wächst sie einfach? Nun, ich glaube, dass genauso wie eine natürliche Frucht wächst, also in einem Prozess an Gewicht, an Größe, an Geschmack, an Farbe, an Reife zunimmt, dass genauso, auch im Geistlichen gesprochen, die Frucht des Geistes in einem Prozess, und zwar in einem lebenslangen Prozess, wachsen und zunehmen kann und auch soll. Also die Frucht des Geistes hat auch etwas mit dem Heiligen Geist zu tun und damit, dass er sie wachsen lässt. Deswegen heißt sie ja so, Frucht des Geistes. Und interessanterweise spricht Paulus im Kapitel 5 des Galaterbriefs so in einem größeren Zusammenhang über den Wandel im Fleisch und den Wandel im Geist. Und da müssen wir diese Bibelstelle auch einordnen. Er spricht darüber, wie es aussieht, wenn wir unseren eigenen Willen, unsere eigenen Lüste ausleben, wenn wir den Impulsen unseres alten, unerlösten Wesens folgen und so weiter. Und das kannst du mal zu Hause lesen, da stehen eine ganze Menge unschöner Dinge. Die kennst du vielleicht selber, möglicherweise, oder hast sie bei anderen gesehen. Und sind eine ganze Menge unschöner Dinge. Und Paulus sagt, so ist das, wenn wir in unserem Leben so leben, wie wir das für richtig halten. Wenn wir den alten Bestrebungen unseres Lebens folgen, dann kommen all diese negativen Dinge zum Ausdruck. Und dann kommen sie aus uns heraus und können sich verbreiten und ausbreiten und uns und unsere Umgebung verpesten und verseuchen. Und dann sagt er an einer Stelle, das soll nicht so sein, sondern Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist, wandelt nicht im Fleisch, wandelt nicht in den alten Dingen, wandelt nicht in dem, was früher einmal war, sondern wandelt im Geist, wandelt in dem, was ihr jetzt seid, in dem Wesen, wie Gott euch jetzt gemacht hat. Denn da ist ja mit unserer Wiedergeburt Neues geworden. Wandelt im Geist, sagt Paulus, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und direkt danach beschreibt er in Galater 5, Vers 22, was passiert, wenn wir das tun. Dann sagt er nämlich, dann entwickelt sich die Frucht des Geistes. Dann kommen die Dinge in unserem Leben zustande, die vom Heiligen Geist angelegt sind und die auch zum Wachstum angelegt sind. Und diese Art des Glaubens, die Frucht und der Glaube darin, entwickelt sich, ich sage es nochmal, aus einem Gott hingegebenen geistlichen Lebensstil, der vom Herrn und vom Heiligen Geist bestimmt wird. Jetzt ist die spannende Frage, können wir diese Frucht wachsen lassen? Können wir die irgendwie zum Wachstum bringen? Ja und nein. Also auf der einen Seite ist es ja so, dass der Heilige Geist für das Wachstum zuständig ist. Du kannst nicht dem Baum befehlen und sagen, bring schneller Frucht hervor oder lass jetzt auf der Stelle diese oder jene Frucht da entstehen. Das funktioniert nicht, sondern das Ganze ist in einen festgelegten Prozess eingebettet. Aber, wir haben es gerade gehört, wir sind in dem aufgefordert, im Geist zu leben. Das heißt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass diese Frucht sich entwickeln kann, dass diese Frucht in unserem Leben sich entfalten kann. Und Glaube als Frucht des Geistes wird verstärkt wachsen können, wenn wir zum Beispiel enge Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, dem Gärtner, dem Obstbauern, wenn du so willst, um bei diesem Bild der Frucht zu bleiben, wenn wir Gemeinschaft mit ihm pflegen, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, unseren Charakter zu verändern und uns auch durch Veränderungsprozesse hindurchzuführen. Du kennst ja das berühmte Beispiel, Herr, ich brauche Geduld und zwar sofort. Ja, solche Dinge funktionieren nicht, sondern wir gehen mit dem Herrn durch einen Prozess und der Herr mit uns. Und so wächst Frucht und so kann Frucht in unserem Leben entstehen und auch sichtbar werden. Und wir können auch geistlichen Dünger hinzufügen. Auch das ist eine Wahrheit. Und so können wir dafür sorgen, dass die Frucht vielleicht deutlicher wächst. Geistlichen Dünger in Form von Gebet, Beschäftigung mit dem Wort Gottes, Fasten und so weiter. Also wir können schon etwas tun, diesen Wandel im Geist zu beschleunigen oder uns darin zu üben und in diesen Dingen konsequent vorwärts zu gehen und dann dem Heiligen Geist die Möglichkeit zu geben, die Frucht wachsen zu lassen. Also noch einmal, auf der einen Seite entsteht die Frucht, sie wächst, der Herr gibt uns das und das gefällt mir so, dass der Herr unser Leben anschaut und so voller Wohlwollen auf unser Leben guckt und sagt, ja, ich möchte, dass sich diese Dinge entwickeln in deinem Leben. Und dann sagt er, und du kannst etwas dazu tun, indem du im Geist wandelst, indem du dich darauf konzentrierst, indem du darauf schaust, dass diese Frucht auch entstehen kann. Und mir gefällt auch dieses Wort Frucht so, ne? Wenn du so an eine Frucht denkst, ich weiß nicht, wir haben zu Hause so eine Obstschale, also wir essen wirklich gerne Obst und wir sagen mal so, wir sind die Obsttermiten oder so. Da steht so eine schöne Schale und die ist so, je nachdem wann eingekauft wurde, mal voller und mal nicht so voll, aber da sind schöne Früchte drin und die machen Appetit. Und das gefällt mir so, dass der Herr diese Frucht auch in unserem Leben wachsen lassen kann und auch will, damit wir für andere Menschen zum Genuss werden. Damit wir zu einem Wohlgeruch werden, zu einem Wohlgeschmack auch für andere Menschen. Also diese Frucht ist nicht nur für uns gut und der darin enthaltene Glaube, sondern ist auch gut für die Menschen, die uns begegnen. Und es liegt irgendwie auf der Hand, ja, wir begegnen lieber Menschen, die voller Liebe sind, voller Freude sind, die Frieden ausstrahlen, als Menschen, die irgendwie griesgrämig, schlecht gelaunt und irgendwie nicht sanftmütig sind. Und so glaube ich, dass der Herr diese Frucht auch wachsen lassen will für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen. Damit sie etwas sehen von der Art und von dem Wesen des Herrn, damit sie an uns die Güte des Herrn schmecken können. Wenn sie auf uns stoßen, dass sie sagen so, oh, also so jemanden habe ich selten getroffen, ja, das ist toll, wie kommt denn das? Und nachfragen und verstehen, aha, das ist etwas, wo der Herr mit dieser Person vielleicht durch einen langwierigen Prozess gegangen ist. Nicht durch einen quälenden Prozess, aber durch einen langen Lebensprozess, wo er Dinge in das Leben dieses Menschen hineingearbeitet hat und Dinge zur Reife und zum Vollmaß gebracht hat. Und das gefällt mir so. Und ich liebe das, dass der Herr uns als Früchte in diese Welt hineinsendet und sagt, hey, seid ein Wohlgeruch, seid ein Wohlgeschmack für die, die mich noch nicht kennen. Das ist super. Und so soll sich die Frucht des Geistes in unserem Leben entwickeln und mit ihr, und mit ihr auch der Glaube. Genauso wie all die anderen Dinge wie Freude, Frieden und so weiter wachsen können, kann diese Frucht des Geistes, der Glaube, wachsen. Und das gefällt mir so, dass der Herr uns auch von Herausforderung zu Herausforderung führt. Und das ist sicherlich auch eure Erfahrung, dass da, wo wir erfolgreich im Glauben durch bestimmte Dinge hindurchgegangen sind, das Glaube wächst. Dass du beim nächsten Mal da stehst und sagst, ja, die Situation hatte ich schon mal und ich habe erlebt, dass der Herr mir geholfen hat und dass der Herr meine Gebete gehört hat, danke dafür. Und du merkst, da wächst etwas. Fast unmerklich, fast automatisch, einfach indem du mit dem Herrn gehst und dich von ihm verändern lässt. Also, Glaube als Frucht kann wachsen. Und der Herr möchte das und er möchte uns reichlich beschenken. Und je länger du mit Jesus gehst, desto mehr wird der Herr dich auch verändern. Glaube als Frucht des Geistes. Und dann gibt es eine weitere Art des Glaubens, das finde ich auch sehr spannend, das ist die Gabe des Glaubens. Auch darüber hast du sicherlich schon mal gehört im Rahmen der Geistesgaben. Die Gabe des Glaubens ist eine Geistesgabe, die vom Heiligen Geist initiiert wird. Steht im 1. Korintherbrief in Kapitel 12, da redet Paulus über die Geistesgaben. 1. Korinther 12, Vers 9 ist über die Gabe des Glaubens gesprochen. Er sagt, einem anderen aber wird Glauben in demselben Geist gegeben. Mehr sagt er dazu nicht. Und er beschreibt das als eine Gabe, die der Heilige Geist uns gibt. Und das bezeichnet nicht einen allgemeinen Glauben, den wir alle haben, sondern eine besondere Art des Glaubens, die als Gabe gegeben wird und die vom Heiligen Geist kommt. Einen besonderen Glauben, der durch Inspiration des Heiligen Geistes punktuell gegeben wird. Das ist der Unterschied zwischen einem allgemeinen Glauben, den wir ja alle haben, sonst säst du wahrscheinlich nicht hier, und der Gabe des Glaubens, die in besonderen Situationen punktuell in unser Leben hineingelegt wird. Und die Gabe des Glaubens wird einem Gläubigen bei bestimmten Gelegenheiten zugeteilt und ist damit auch eine übernatürliche Manifestation des besonderen Glaubens. Kenneth Hagin, der sich viel damit beschäftigt hat, hat Folgendes geschrieben. Er sagt, die Gabe des Glaubens ist eine Gabe des Geistes, die dem Gläubigen gegeben wird, um ein Wunder zu empfangen. Und das beschreibt es ziemlich gut. Das heißt, die Gabe des Glaubens wird dafür sorgen, dass etwas Übernatürliches empfangen wird. Etwas, was nicht in unserer Verfügungsgewalt liegt, sondern dass etwas vom Himmel, ich sag's mal so, vom Himmel heruntergezogen wird auf die Erde. Etwas, was natürlich dem Willen Gottes entspricht. Und insofern, und das mag dem vielleicht so ein bisschen entgegenlaufen, aber insofern ist es auch eine passive, prozesshafte Gabe, die mit innerer Ruhe und Gewissheit einhergeht. Und das haben bestimmt auch schon etliche von euch erlebt. Ich kenne das in meinem eigenen Leben auch. Da gab es bestimmte Dinge, bestimmte Situationen in meinem Leben und ich habe dafür gebetet. Und ich habe gespürt, wie der Herr mir in diesem Augenblick einen übernatürlichen Glauben gegeben hat, wo ich für diese Sache gebetet habe und dann gewusst habe, okay, der Herr hat sich jetzt darum gekümmert. Du brauchst nicht mehr weiter zu beten. Du brauchst nicht mehr weiter zu bitten. Es ist gut, dem Herrn zu danken, aber du brauchst dich eigentlich gar nicht mehr mit dieser Sache zu beschäftigen, weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass der Herr sich darum gekümmert hat. Punktum. Und du merkst es, wenn diese Gabe des Glaubens in deinem Leben aktiv ist. Du merkst es, wenn du eine Sache mit Hilfe dieser Gabe empfangen oder freigesetzt hast, dann hast du nämlich diese innere Ruhe, dann hast du diesen inneren Frieden. Dann merkst du, oh, ich muss mich nicht mehr fragen, wird der Herr das tun, wird das nicht tun, muss ich was anderes tun, ist das richtig so, sondern du weißt, okay, der Herr hat geredet, ich habe diese Gabe des Glaubens in dem Augenblick empfangen und ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Der Herr hat es in seiner Hand. Amen. Und das ist schön, solche Gelegenheiten, solche Begebenheiten zu erleben. Das ist super zu erleben, wenn der Herr dich in dieser Gabe gebraucht, auch für andere und Dinge geschehen und Dinge in Gang kommen. Ich möchte euch zwei Beispiele dazu nennen. Ein gutes Beispiel finden wir natürlich bei Jesus. Steht im Markus-Evangelium, Jesus war unterwegs, wie immer, hat gepredigt. Und dann ist es Abend geworden und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, hey, kommt, lasst uns zum gegenüberliegenden Ufer übersetzen. Und dann haben sie die Volksmengen entlassen, haben sie nach Hause geschickt, sind in das Boot gestiegen und sind losgefahren. Da steht da, dass da auch noch andere Boote dabei waren. Das heißt, da war so eine kleine Armada, die fuhr also von einem Ufer zum anderen und sie waren unterwegs. Und mitten auf dem See oder während sie da unterwegs waren, erhebt sich ein Sturm. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal am See Genezareth war. Wenn man an der Nordsee wohnt, ist das jetzt nicht so überwältigend. Aber interessanterweise ist es durchaus möglich, dass durch bestimmte Fallwinde ein ganz schöner Wellengang dort entsteht. Also wir waren da mit dem Boot mal unterwegs und das war schönes Wetter und so. Aber ich dachte, Mann, das sind ungewöhnlich hohe Wellen hier auf diesem See. Ne? Also ich weiß nicht, auf irgendeinem anderen See, den du so kennst, sind die Wellen vielleicht nicht so hoch. Und ich habe mich schon darüber gewundert. Also das heißt, es ist schon erklärbar, dass wenn der Wind in bestimmter Art und Weise auf den See fällt, dass ein richtiger Seegang entsteht und dass die da zu tun hatten. Und so war das bei denen auch. Also da erhob sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen ins Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Also das war schon auch eine herausfordernde Situation. Und du musst bedenken, dass einige von den Jüngern ja auch Fischer waren. Das heißt, die kannten den See. Und wenn da so eine Beschreibung ist, dann ist schon klar, dass das eine besondere Situation war und dass es auch bedrohlich war. Und ich weiß nicht, was sie gemacht haben, ja. Vielleicht haben sie angefangen, das Boot auszuschöpfen mit ihrer Kaffeetasse und mit dem Eimer oder so. Lenzpumpen hatten sie ja nicht. Also sie mussten irgendwas tun und in ihrer Not gehen sie auf Jesus zu. Und hier steht, Jesus war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Das musst du dir mal vorstellen. Der lag hinten im Boot und die Boote waren jetzt nicht so riesig, also das war jetzt nicht so eine Passagierfähre, wo du irgendwo bequem in der Koje liegen kannst, sondern es war nicht so ein großes Boot und er lag hinten auf dem Kissen und schlief, mitten im Sturm. Die waren da am Schöpfen und am Rufen und hey, und haben die Segel gerefft und was weiß ich, den anderen Booten gewunken oder so und Jesus schlief, der schlief da. Und dann wecken sie ihn auf, ja, das finde ich auch interessant, sie mussten ihn aufwecken. Weißt du, Jesus hat da nicht gelegen, so getan, als ob er schläft und dann so mit einem Auge so geschmurzelt, was machen die jetzt und so, sondern der hat wirklich geschlafen. Der hat auf dem Kissen gelegen und geschlafen und sie mussten ihn aufwecken. Das ist so, wie wenn deine Frau dich nachts anstößt und du mal wieder geschnarcht hast, dann so was? Ja? Also sie mussten ihn aufwecken. Und dann sagen sie zu ihm, hey Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Ist es dir egal, Jesus? Merkst du das alles hier um dich herum nicht? Oder vielleicht haben sie auch gedacht, ja, der steht gleich auf und dann geht er zu Fuß über den See oder so. Ne? Nee, das war später. Das wussten sie wahrscheinlich noch nicht, dass er über den See gehen kann. Aber jedenfalls haben sie gesagt, Jesus, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und Jesus wachte auf und er bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und hier sehen wir die Gabe des Glaubens in Aktion. Jesus hat sicherlich nicht hier so tief geschlafen, weil er so fertig war oder überlastet oder so, sondern ich glaube, er konnte deswegen so tief schlafen, weil er in seinem Geist wusste, mein Vater im Himmel kümmert sich um mich. Ich bin nicht berufen, um jetzt hier auf dem See unterzugehen und mit Mann und Maus und meinen Jüngern umzukommen, sondern ich bin dazu berufen, noch etwas anderes zu tun. Und nur aus diesem Grund konnte er da liegen und schlafen. Aus keinem anderen Grund. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit dem Boot gefahren ist. Ich habe das mal erlebt in einem Sturm auf der Nordsee, in etwas rauer See und so. Da kannst du nicht so gut schlafen. Also ich musste mich sogar ziemlich festhalten, um nicht über Bord zu gehen. Ja, wir haben uns dann mit dem Geschirr in den Wanten so eingeklinkt und so weiter, dass du da nicht irgendwann, wenn du den Anker kontrollierst, plötzlich weg bist oder so. Da kannst du nicht so gut schlafen. Und das ist mir so ein eindrückliches Beispiel geworden, dass ich dachte, ja, Jesus war hier mit der Gabe des Glaubens unterwegs. Die Gabe des Glaubens wirkte in ihm. Und als er aufwachte, bewirkte diese Gabe des Glaubens das Wunder, dass der Sturm zur Ruhe kam. Und genauso funktioniert diese Gabe. Jesus hat es uns hier vorgemacht. Und wir sehen es als ein Beispiel. Und diese Gabe ist eben nicht ununterbrochen im Leben eines Gläubigen aktiv. Und sicherlich gibt es Geschwister, die mal mehr, mal weniger sich darin bewegen als andere, aber sie ist nicht ununterbrochen da, sondern wird uns punktuell gegeben. Und das ist eine sehr schöne und eine sehr kraftvolle Gabe auch. Und, das will ich auch noch sagen, sie dient auf jeden Fall dazu, die Gemeinde aufzubauen, so wie alle anderen Gaben auch. Und das müssen wir, glaube ich, immer im Hinterkopf haben. Das ist so, diese Gabe des Glaubens ist wie ein Zeichen, an dem sich andere Gläubige orientieren können. Das ist so wie so ein Pfahl im Weinstock, den rammst du in die Erde und dann können sich die Weinranken, die Weinpflanzen daran emporranken und festhalten. Das ist so etwas wie ein Zeichen, das uns gegeben wird, damit wir als Geschwister ermutigt werden, damit wir sehen, ja, Gott ist in der Lage, Dinge zu tun und Gott ist bereit, auch Dinge zu tun. Es ist eine außerordentlich ermutigende Gabe, wenn du sowas erlebst. Jetzt möchte ich euch ein weiteres Beispiel geben, bei einer Person, bei der das auch nochmal so deutlich sichtbar wird. Kennen vielleicht auch einige von euch. Vielleicht können wir das Bild zeigen. Und zwar geht es um Georg Müller. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Mann kennt. Also der sieht hier aus, geh mal ein Stück zur Seite. Der sieht ja aus wie so ein netter Opa, so wie mein Urgroßvater. Und das war ein echter Glaubensheld. Das war jemand, der hat Dinge mit Gott erlebt, die weit über das hinausgehen, was man sich so regulär vorstellen kann. Georg Müller wurde im September 1805 in Deutschland geboren. Es war ein Deutscher. Der studierte in Halle Theologie. Und dann führte der aber, sagen wir mal, nicht so ein ganz frommes Leben, also eher so ein ausschweifendes Leben. Der ließ es so richtig krachen als Student und so, war gar nicht so am Glauben eigentlich interessiert, bis etwas in seinem Leben passierte. Er war in einem Bibelgesprächskreis und dort hat er irgendwie ganz neu so zum Glauben gefunden und hat sich ganz neu Jesus hingegeben und hat sein Studium beendet und so weiter und hat sich von diesem Tag an für missionarische Arbeit engagiert. Es war ihm auf dem Herzen, Menschen zu dienen und die Liebe Gottes weiterzugeben. Und schließlich ging er dann 1829, also mit 24 Jahren, als Missionar nach England. Und er war zuerst Pastor in einer kleineren Gemeinde und dann gab es 1832 eine große Cholera-Epidemie in Bristol, in der Stadt Bristol in England und auch in den umgebenden Ortschaften da und so weiter. Und da sind sehr, sehr viele Menschen gestorben an der Cholera. Und das hatte zur Folge, dass viele Kinder plötzlich alleine waren, dass viele Kinder plötzlich Waisen geworden waren und einfach auf der Straße herumliefen und bettelten und stahlen und so weiter und irgendwie entwurzelt waren und niemanden mehr hatten, der sich um sie gekümmert hat. Es gab damals nicht so ein Sozialsystem, wie wir das heute haben. Und Georg Müller war tief bewegt von dem, was er da in Bristol vorgefunden hat. Und er hat zusammen mit einem Freund, mit Henry Craig, haben sie angefangen, sie sind zuerst als Prediger nach Bristol gegangen und haben dann festgestellt, nein, wir müssen etwas für diese Kinder tun. Und er hat dann etwas später ein Waisenhaus aufgebaut. Er hat Grundstücke gekauft, Häuser gebaut oder gekauft oder gemietet, wie auch immer. Und es gab dieses Waisenhaus in Ashley Down und dort hat er 1000 Waisenkindern Unterkunft, Nahrung, Kleidung, Unterricht und Ausbildung gegeben. Und später im Laufe der Jahre hat er dann noch weitere Häuser dazugekauft, sodass bis zu 2000 Kinder gleichzeitig dort sein konnten. Und das Faszinierende ist, dass er im Laufe dieser Jahre seines Dienstes, man schätzt, ungefähr 10.000 Waisenkinder erreicht hat. 10.000 Kinder ernährt hat, ihnen Unterkunft gegeben hat, ihnen eine Ausbildung, eine Schulbildung gegeben hat und dafür gesorgt haben, dass da, wo sie Mangel und Verlust erlitten haben, berührt worden sind von der Liebe Gottes und etwas für ihr Leben mitbekommen haben, das ihnen auch geholfen hat, dass ihr Leben gelingen kann. Also sehr bemerkenswert. Und er hat in all diesen Jahren seines Dienstes, man hat das mal nachgerechnet, ungefähr 150 Millionen Euro an Spenden für seine Kinder eingesammelt, um diese Waisenhäuser zu betreiben, um sie zu unterstützen. Das ist schon gigantisch. Pass auf, und jetzt will ich dir noch was vorlesen. Die Arbeit von Müller lebte von Spenden, und zwar ohne, dass er jemals auch nur einen einzigen Spendenaufruf veröffentlicht hat. Er hat niemals auch nur einen Brief geschrieben, niemals jemanden um Geld gebeten, niemals irgendwie öffentlich bekannt gemacht, dass er irgendetwas braucht, sondern er vertraute darauf, dass Gott für alle notwendigen Spenden sorgen würde. Wenn du seine Biografie liest, es ist haarsträubend, also im positiven Sinne. Manches ist unvorstellbar. Das war ein Mann, ein Gigant des Glaubens, muss man so sagen. Jemand, der Gott absolut vertraut hat, der fest davon überzeugt war, dass das, was Gott verheißen hat, er auch tun kann. Ich will euch noch was vorlesen. Am frühen Morgen standen die Kinder in dem großen Speisesaal, um miteinander zu frühstücken. Das ist jetzt im Waisenhaus. Georg Müller hat immer wieder betont, dass niemals eine Mahlzeit ausfallen wird. Es kann nur manchmal sein, dass man sich etwas gedulden muss. An diesem Morgen waren die Teller und Tassen leer. Sollte der Waisenvater diesmal nicht recht behalten? Müller erhob seine Hände und betete: Lieber Vater, wir danken dir für das, was du uns zu essen geben wirst. Amen. Plötzlich klopft es an die Tür. Das ist so toll. Plötzlich klopft es an die Tür. Es war der Bäcker, welcher Müller mitteilte, dass er die Nacht nicht schlafen konnte, weil er den Eindruck hatte, dass das Waisenhaus Brot zum Frühstück benötigte. Und aus diesem Grund hat er sich um 2 Uhr in der Nacht ans Brotbacken gemacht. Müller lobte Gott und dankte dem Bäcker für seine Gabe. Nur wenige Minuten später klopft es wieder an die Tür. Diesmal war es der Milchmann. Dieser sagte ihm, dass sein Karren vor dem Waisenhaus zusammengebrochen war und er nun die Milchkannen mit frischer Milch dem Waisenhaus geben wolle, damit er den leeren Karren zur Reparatur bringen konnte. Wieder einmal hatte Gott die Teller und Tassen der Kinder gefüllt. Das ist die Gabe des Glaubens in Aktion. Georg Müller war sicherlich einer, bei dem die häufig, sehr häufig in Aktion getreten ist. Aber hier sehen wir das. Er stand mit seinen Kindern vor den leeren Tassen und Tellern und betete zu Gott. Und in dem Augenblick geschah das Wunder, geschah das Übernatürliche, geschah das, was menschlich nicht vorstellbar war. Die Gabe des Glaubens in Aktion. Was für eine Ermutigung für den eigenen Glauben, was für eine Ermutigung für uns. Und jetzt ist die Frage, ja, diese Gabe des Glaubens, kann das wachsen, kann das zunehmen? Wir haben ja gehört, dass die Gabe des Glaubens punktuell vom Heiligen Geist geschenkt wird, dass sie nicht ununterbrochen in unserem Leben aktiv ist. Aber wir haben auch gehört, dass Paulus uns auffordert, dass wir nach den geistlichen Gaben eifern sollen, dass wir danach streben sollen, dass wir den Herrn bitten sollen, dass wir den Heiligen Geist bitten sollen. Und wir können und sollen sie begehren und erbitten. Und ihr Lieben, wir brauchen die Gaben des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Charismen. Wir brauchen sie alle. Wir brauchen nicht nur das Sprachenreden und das prophetische Reden, sondern wir brauchen die ganze Bandbreite. Und lass uns den Heiligen Geist bestürmen, dass er uns mehr davon gibt, dass er uns stärker darin gebraucht, damit wir alle im Glauben ermutigt werden und die Gemeinde auferbaut wird. Wir brauchen das. Und ja, manche sagen, ja, aber der Heilige Geist gibt doch jedem, wie er will. Ja, das stimmt. Aber das bedeutet nicht, dass er nicht geben will, sondern das bedeutet lediglich, dass er das so austeilt, wie er das möchte, wie er das für richtig hält. Und ihr Lieben, wer bin ich, mich hinzustellen, zu sagen, die Gabe will ich nicht oder ich will gar keine Gaben oder so. Ich meine, wer sind wir? Dem Heiligen Geist vorzuschreiben, was er uns gibt oder geben kann oder nicht geben kann. Und deswegen darfst du eine Erwartung an den Heiligen Geist haben. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich will alle Gaben haben. Jetzt wirst du sagen, oh Junge, das ist eine steile Ansage. Nee, ich will alle Gaben haben. Ich habe nicht alle Gaben, aber ich bin offen dafür. Und ich stelle mich nicht hin und schreibe dem Heiligen Geist vor, was er mir geben soll oder nicht geben soll. Wenn der Heilige Geist zu mir sagt, so, ich gebe dir dies und das und jenes, dann nehme ich das voller Dankbarkeit. Und ich sorge auch dafür, dass in meinem Leben ein Hunger da ist, dass ich immer darauf ausgerichtet bin, mehr von Gott zu empfangen. Und lasst uns nicht anfangen, die Rosinen herauszupicken und zu sagen, ja, das kannst du mir geben oder dieses nicht, nur weil uns bestimmte Dinge irgendwie angenehmer und andere nicht so angenehm sind. Lasst uns den Heiligen Geist nicht begrenzen. Und der Heilige Geist möchte uns geben und er möchte, dass wir auch als Gemeinde überfließend sind von diesen Gaben. Und wir können so mit dem Heiligen Geist eine Landebahn bieten. Ich nenne es mal so Landebahn. Wir können ihm signalisieren, ich bin bereit, ich möchte das, ich eifere, ich strebe nach dem, was von dir kommt. Und insofern können wir in dieser Begabung wachsen und die Gabe an sich kann auch wachsen. Je öfter du darin tätig wirst und je öfter du dich gebrauchen lässt, desto akkurater, deutlicher, kraftvoller wird sie werden. Das merken wir auch zum Beispiel beim prophetischen Reden. Je öfter du das tust, desto deutlicher wird das prophetische Reden. Desto mehr von Gott und desto weniger von dir ist da drin. Und so ist es auch mit der Gabe des Glaubens. Also die Frucht des Geistes, Glaube als Frucht des Geistes, die Gabe des Glaubens. Und dann gibt es, wie ich eingangs sagte, noch diesen allgemeinen Glauben. Also das meine ich jetzt nicht irgendwie geringschätzend oder abwertend oder so. Den allgemeinen Glauben oder Heilsglauben, das ist der Glaube, den wir alle bekommen haben, als wir gläubig geworden sind. Gott hat von jedem von uns ein Maß des Glaubens gegeben. Wir konnten überhaupt nur deswegen gläubig werden, weil der Heilige Geist uns überführt hat, weil der Herr an uns gearbeitet hat und uns Dinge im Vorfeld gegeben hat. Und wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann hast du diesen Glauben in deinem Leben und kannst dem Herrn dafür danken. Aber auch dieser Glaube kann wachsen und zunehmen. Das ist nicht so, dass dir ein Maß des Glaubens gegeben worden ist und dann bleibt das immer gleich, sondern auch dieser Glaube kann wachsen und zunehmen. Du kannst deinen Glauben trainieren und aufbauen und du kannst dafür sorgen, dass du auch hier in einen Wachstumsprozess hineinkommst. Und wie geschieht das? Auch das ist relativ einfach, auch da wirst du vielleicht sagen, Mensch, das habe ich schon 100-mal gehört. Das ist super, dass du das schon 100-mal gehört hast, aber dann tu es bitte auch. Römer 10, Vers 17, so ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das heißt, unser Glaube kommt, wird gefüttert, wird bestärkt, wird befeuert durch das Wort Gottes, indem wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, indem wir auf das schauen, was Gott uns gesagt hat. Das Wort Gottes beinhaltet die Wahrheit, die dich stärken wird, die dich stark machen wird. Das Wort Gottes beinhaltet die Verheißungen, die für dich gelten. Und das Wort zeigt dir, wer Gott ist und wie sein Charakter ist. Und deswegen müssen wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, wenn wir wollen, dass unser Glaube wächst und zunimmt. Und es gibt keinen anderen Weg. Es tut mir leid, ich würde dir gerne noch irgendwas anderes dazu sagen können, aber es gibt eigentlich nur diesen einen Weg. Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Und deswegen lies es, lerne es auswendig, nimm die persönlichen Verheißungen für dich entgegen. Ich habe es schon mal gesagt, das Wort Gottes ist ein Buch. Ja, man kann vorne anfangen und hinten aufhören. Du kannst auch anders lesen. Wenn dir das Lesen schwerfällt, wenn es dir anstrengend ist, besorg dir eine Hörbibel. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes, damit dein Glaube wachsen kann. Damit deine Substanz, dein Fundament stark werden kann und sich ausbreiten kann. Und schließlich und endlich hat Glauben auch mit Sprechen zu tun. Und das ist auch ein schöner Zusammenhang. Das Wort Gottes, Glauben, Sprechen. In Markus 11, Vers 23, da sagt Jesus: Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, wer zu diesem Berg sprechen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Und darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Also, lies das Wort Gottes nicht nur einfach, sondern sprich das Wort Gottes über deinem Leben aus. Benutz das ganz bewusst. Sprich die Verheißungen Gottes für dein Leben laut über dir aus. Bekenne das, was du glaubst. Wir haben das gerade gesungen, dieses Glaubensbekenntnis. Sprich die Dinge aus, die du glaubst. Es reicht nicht nur, Dinge verstandesmäßig aufzunehmen oder zu bejahen, sondern in dem Augenblick, wo wir das, was wir glauben, aussprechen, wächst unser Glaube, kommt unser Glaube in Aktion, werden die Dinge Substanz und Realität, die wir glauben. Also das Wort Gottes, Sprechen und unser Glauben gehören zusammen. Das ist wie so ein Dreiklang, der immer zusammengehen muss. Und so ist auch das Glaubensbekenntnis nicht nur eine schöne Tradition, sondern das hat Kraft und es hat etwas mit unserem Glauben zu tun. Das ist, wie ich eingangs sagte, das, was in unserem Herzen ist, was herauskommt. Und ihr kennt das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und all das. Und ich würde sagen, lass uns zum Schluss des Gottesdienstes das gemeinsam sprechen, dass wir unserem Glauben Ausdruck bringen, dass wir das noch einmal so zusammen sagen und zusammen dem Herrn unseren Glauben bekennen und auch erwarten, dass er wachsen wird. Ja, hier war nochmal das Bild von dem Waisenhaus. Und hier ist das Glaubensbekenntnis. Lass uns zusammen aufstehen und das gemeinsam sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Das Bekenntnis des Wortes Gottes stärkt deinen Glauben, lässt deinen Glauben wachsen, bringt Veränderungen in der geistlichen Welt und in der sichtbaren Welt hervor und weist den Feind in seine Schranken. Lass uns dafür sorgen, dass unser Glaube auf jeder Ebene, in jedem Bereich, sei es Frucht, sei es Gabe, sei es unser allgemeiner Glaube, den wir empfangen haben, lass uns dafür sorgen, dass unser Glaube wächst. Der Herr ist bereit und er möchte das und er gibt uns über Bitten und Verstehen hinaus. Und lass uns auch unsere Stimme erheben und unserem Glauben eine Stimme verleihen, indem wir die Wahrheit des Wortes Gottes über uns, über unserem Leben, über unserer Gemeinde aussprechen. Amen.